Paulus hat in 1. Timotheus 2, ich habe die Predigt vor zwei Wochen, den ersten Teil der Predigt gehalten, in 1. Timotheus 2 hat er darauf hingewiesen, dass als erstes gebetet werden soll in der Gemeinde. Er sagt, das ist das Allerwichtigste. Und das ist für uns auch wichtig. Wir müssen als erstes und vor allem müssen wir als Gemeinde beten. Denn Gott will, dass wir beten für die Errettung der Menschen. Gott will, dass wir beten für seine Leitung in unserem Leben, im Leben der Gemeinde. Gott will, dass wir für unseren Schutz vor den Feind Gottes und der Verführung der Welt beten, wie auch letzte Woche gehört haben in der Predigt von Florian. Und für die tägliche Versorgung und unsere Gesundheit sollen wir beten. Und er sagt auch in Thessalonicher, wir sollen zu jeder Zeit beten. Vor zwei Wochen habe ich angesprochen, dass das Wesen des Gebetes ist, das Wesen des Gebetes, dass es vor allem darum geht, dass wir überhaupt als Gemeinde beten. Das sollen wir. Und es soll in einer Art und Weise sein, dass wir in der Abhängigkeit von Gott beten. Dass wir verstehen, Gott handelt hier, nicht wir handeln. Wie ist das Ausmaß des Gebetes? Das Ausmaß des Gebetes ist für alle Menschen, aber auch die in der hohen Stellung sind. Und das ist für uns gerade jetzt extrem wichtig. Diesen Vers, da könnte ich wahrscheinlich mehrere Predigen drüber halten, einfach deshalb, weil unsere Verantwortung so enorm groß ist als Gemeinde zu dieser Zeit. Das Licht der Welt zu sein, das stechende Gewissen zu sein, diejenigen zu sein, die wirklich darauf aufmerksam machen, dass Gott die Kontrolle hat, nicht wir und kein anderer sonst. Heute wollen wir uns die letzten zwei Punkte behandeln, und zwar der Nutzen des evangelistischen Gebets in der Gemeinde, Verse 2b und folgende, und dann die Gründe für das evangelistische Gebet in der Gemeinde. Was will Paulus hier? Er sagt von ihm, was ist der Nutzen des evangelistischen Gebets? Was ist der Nutzen? Er sagt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Lass mich den ganzen Text lesen. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind oder Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht als Lehrer der Nation. Ich glaube im Glauben und Wahrheit. Ich habe aus der Elberfelder gelesen. Also, was ist der Nutzen des evangelistischen Gebets? Er sagt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ein ruhiges bedeutet einfach von Freiheit, in einer Freiheit, in einer ungestörten Umgebung leben. Friedliches. Wir wollen ungestört ein Zeugnis sein in dieser Welt. Wozu ist aber ein ruhiges und stilles Leben überhaupt notwendig? Warum brauchen wir das? Das wissen wir jetzt alle. Ne? Jetzt wissen wir, was es bedeutet, ein ruhiges und stilles Leben zu haben. Wo man nicht angegriffen wird für seinen Glauben, wo man den Glauben weitergeben kann und die Leute zuhören. Vielleicht ist jetzt gerade die Zeit für uns, wenigstens ist das der Anfang der Zeit, wo Leute aufmerksamer werden, weil sie merken, hey, da ist eine unsichtbare Gefahr hier, die Pandemie. Auch wenn das vielleicht nicht so schlimm ist, wie man es sagt, aber sie ist da. Vielleicht ist es doch wichtig, mal zu sehen, was in Ewigkeit los ist, was mit der Ewigkeit vor sich hat. Gibt es einen Gott? Warum überhaupt die Gemeinde? Warum glauben? Was ich schon letztes Mal erwähnt habe, das ruhige und stille Leben ist nicht dazu da, unsere eigenen Ziele zu verfolgen, unsere egoistischen Ziele zu verfolgen. Es ist nicht dazu, dass wir uns anhäufen, Dinge anhäufen in unserem Leben und dann dafür leben, für diese Dinge leben, sondern es ist wirklich dafür da, das Zeugnis Jesu Christi weiterzugeben. Es ist wirklich dafür da, ihn zu verkündigen. Wir können auch fragen, ist es, damit wir Gott loben und preisen in unseren Gemeinden? Ja, aber nicht wirklich. Natürlich sollen wir das tun. Wenn die Leute sollen dann durch das Zeugnis sehen, dass das unsere Priorität ist, das Anbeten Gottes. Aber wenn das wirklich das Hauptziel wäre, dieser ganzen Sache, dann können wir auch eigentlich direkt bei Gott sein. Dann können wir am meisten ihn anbeten, wenn wir in der Gottes Gegenwart sind. Was er möchte wirklich, ist, dass wir Zeugnis sind in dieser Welt. Wir sollen kompromisslos für die Wahrheit einstehen. Und wir sollen kompromisslos wirklich Gott verkündigen. Wir sollen uns nicht stören lassen von den ganzen Unannehmlichkeiten, die um uns herum sind. Ja, wir sind eingeschränkt, vielleicht. Wir dürfen nicht mehr im Gang stehen, müssen Masken aufhaben. Wir sehen unsere Gesichter nicht mehr so viel. Wir sollen auf Distanz sein. Aber das hindert nicht zu beten. Das hindert nicht, für den anderen zu beten. Das hindert nicht, die Botschaft weiter zu verkünden. Dieses Gebet ist tatsächlich dazu da, wirklich dazu da, das Evangelium weiterzugeben. Das ist das Ziel des Ganzen, was Paulus hier sagt. In den ersten Kapiteln hat er davon gesprochen, wie er eingesetzt ist als Apostel und er selbst an sich die Gnade erlebt hat. Und dann warnt er vor den falschen Lehrern. Und dann sagt er, wie wichtig es ist, den Glauben zu bewahren, und einige sind davon abgeirrt. Und hier will er jetzt von uns, dass wir uns total darauf konzentrieren, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt. Und Verfolgung, wenn wir Verfolgung leiden, soll das nur eine Verfolgung sein, eines gerechten Lebens sein, nicht ziviler Ungehorsam. Wenn wir verfolgt werden sollen als Christen, das ist ganz deutlich, dann soll das daher sein, weil wir so ein gutes Leben führen. Ich musste beim Master Seminary, wo ich studiert habe, in den USA, Theologie studiert habe, musste ich eine Arbeit schreiben. Ich hatte einen Professor, mit dem der eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat und in Europa gelebt hat. Und er hat gesagt, Christian, für dich ist das wichtig, dass du begreifst, was deine Vergangenheit ist, dass du verstehst, was die ganze Reformation auf sich hatte und so weiter. Und er sagte, ganz speziell sollst du studieren über die Wiedertäufer. Und wenn wir von Wiedertäufern sprechen, dann denken wir immer an die meisten, die ein bisschen die Geschichte der Gemeinde kennen, denken dann an Leute wie eine charismatische Bewegung, das waren die Schwärmer, die im Münster waren und die einfach verrückte Sachen gemacht haben und dafür auch umgebracht worden sind von der katholischen Kirche. Allerdings, sie wurden in solchen Käfigen auf den Turm gehangen und dann wurden sie dann von den Vögeln zerfetzt. Das war damals das so. Und er sagte mir, lies einfach mal über die Wiedertäufer. Das ist nur die kleinste Gruppe gewesen, die so komisch gelebt haben, also eigentlich ein Anstoß waren. Die meisten sind deshalb verfolgt worden, weil sie sich so gut verhalten haben. Sie sind aufgefallen, weil sie keine fremden Beziehungen hatten mit anderen Frauen, weil sie eine gute Sprache haben, weil sie den Leuten geholfen haben, weil sie das Wort Gottes gelebt haben, am Sonntag sich versammelt haben. Und die Leute sagen, das ist bestimmt ein Wiedertäufer. Und dann haben sie die meistens ertränkt oder umgebracht, gerädert oder was es immer war. Was ich damit sagen wollte, das Zeugnis war so gut von denen, dass es aufgefallen ist und alle Leute auf sie aufmerksam gemacht wurden. Und das ist, wovon Paulus hier spricht. Er sagt, wir sollen, wenn wir verfolgt werden, nur deshalb verfolgt werden, weil wir ein gutes Zeugnis haben. In 1. Petrus zum Beispiel, sagte 1. Petrus 13 bis 23, ich lese aber nur ganz kurz vor, erinnern Sie daran, dass Sie sich der Regierenden und Obrigkeit unterordnen, gehorsam sind und zu jedem guten Werk bereit sind. Also sollen sich unterordnen, zu jedem guten Werk bereit sein. Und dann am Ende dieses Abschnitts, Vers 23, sagt er nochmal, glaubwürdig ist das Wort Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig geworden, darauf bedacht sind, ach nee, das ist aus Titus, Entschuldigung, Titus Kapitel, dass sie gottgläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für den Menschen. Also sie sollten ein Zeugnis sein durch ihre guten Werke. Titus 3 ist das, Vers 1 bis 4. In Petrus ist aber eine ähnliche Stelle, wo genau das Ähnliche gesagt wird, wo er oft darauf hinweist, wie wichtig es ist, dass wir ein gutes Zeugnis sind und in den Fußstapfen Jesu folgen sollen, der sich selber hingegeben hat. Und das will er hier sagen. Er sagt in Kapitel 2, dass sie in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit leben. Und das ist ihr Zeugnis. Das soll unser Zeugnis sein. Gottseligkeit, mit anderen Worten, ist überhaupt ein Schlüsselbegriff in diesem ganzen Buch des Timotheus und in den Büchern Timotheus und Titus auch, was darauf hinweist, dass sie ein Leben geführt haben. Das bedeutet, dass Gott in allem eine richtige Einstellung hatten, dass sie eine richtige Einstellung Gott gegenüber gebracht haben und ein Verhalten zeigten, das einwandfrei ist. Die richtige Einstellung auch zum Gebetsleben. Und das ist, wo wir zu aufgerufen werden als Gemeinde. Wir sollen eine Hingabe zum Gebetsleben haben. Was bedeutet eine Hingabe zum Gebetsleben? Worin sprechen wir da? Ja, dass wir einfach Gott vertrauen in allem, was wir tun, dass wir wirklich zu ihm gehen und von ihm die Antwort verlangen und erwarten. Dass wir in einer Art und Weise beten, dass wir von ihm eine Antwort bekommen auf unsere Anliegen. Und er sagt hier, wir sollen auch ehrbar sein. Was bedeutet eigentlich ehrbar? Wovon sprechen wir, wenn wir ehrbar sagen? Was bedeutet heutzutage auch ehrbar? Das Wort wird kaum benutzt, glaube ich. Kann man das auch mit moralischer Ernsthaftigkeit übersetzen? Moralisch ernsthaftig. Respektvoll verhalten, Ehrfurcht. Eine gewisse moralische Würde. Was Paulus von Timotheus und der Gemeinde in Ephesus fordert, ist, dass sie vorbildliches Leben und kein Anstoß in der Welt sein sind aufgrund ihrer eigenes falsches Verhalten. Sie dürfen also sollen sich nicht falsch verhalten. Und das soll so offensichtlich sein, dass die Leute ausgrund dessen, wie ich dir sagte, bei den Wiedertäufern, das war denen deutlich gewesen, dass sie deshalb angegriffen wurden, aufgrund ihres guten Verhaltens, nicht aufgrund eines schlechten Verhaltens. In 1. Petrus oder in 1. Petrus 2 sagt er nochmal, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopft als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Auch da wird das nochmal betont. Also, was ist der Nutzen des evangelistischen Gebets? Ist, dass wir durch ein Zeugnis Christi in dieser Welt, ein Zeugnis Christi in der Welt sind. Wir leben auf eine Art und Weise, das deutlich bezeugt, dass wir das Wohl der anderen Menschen im Sinn haben. Dass wir Gott die Ehre geben. Unser Ziel ist nicht, unsere eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern Jesus Christus zu verkündigen. Und in dieser Art und Weise, mit dieser Einstellung beten wir. Also Gebet ist im Grunde genommen die Einstellung auch von vornherein, dass wir selber erstmal an uns arbeiten, dass wir in Einstimmigkeit mit Gott leben. Einstimmigkeit mit Gott leben, damit er groß gemacht wird durch unser Leben. Und das nicht nur, weil wir beten, ich habe gerade gesündigt, weißt du, ich habe eine Buße getan und dann denken, dass alles in Ordnung ist. Und wenn du Buße tust, ja, wenn das wirklich bußewürdige Früchte sind, aber so wie man das teilweise macht, ich bezahle meinen Soll, lebe so weiter, wie ich will, aber habe kein Zeugnis in der Welt und dann kannst du noch so viel beten, wie du möchtest, Gott wird es nicht hören. Wie zum Beispiel, wenn ein Ehemann keine gute Beziehung mit seiner Frau hat, sagt die Bibel in 1. Petrus 3, Vers 7, hört Gott das Gebet noch nicht mal. Was sind die Gründe des evangelistischen Gebets? Dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Herrn, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. dass die Gründe des evangelistischen Gebets ist einfach die Errettung. Das ist das Ziel. Wir sind aufgefordert, für die Errettung der Menschen zu beten. Wir sind aufgefordert, Gott zu verkündigen und die Menschen zur Errettung führen. Dieser Titel kommt nur aus diesen Pastoralbriefen, ein Retter Gott, wie es hier heißt. Er ist ein Retter, ein Heiland, Gott. Er ist von vornherein, er ist als ein rettender Gott, und ich habe das letztes Mal schon angesprochen, Gott ist von seinem Wesen her ein rettender Gott. Und der Ursprung unserer Errettung, der sich in der Ewigkeit vorher vorgenommen hat, er wollte immer Menschen retten. Er wollte uns erretten. Er sagt, wir aber sind Gott schuldig, allzeit für euch zu danken, sagt Paulus. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in dem Heiligen Geist und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das Ziel ist, und Paulus sagt das immer wieder, und er betet auch in Philipper und anderen Briefen immer wieder für die Errettung und das Erkenntnis Gottes, sodass die Menschen zur Wahrheit gelangen und errettet werden und umkehren und nicht mehr in dem Leben dieser Welt sich der Welt anpassen. Und dann sagt er in Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das ist der Wille. Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Gott möchte nicht, dass Menschen sündigen. Er hasst Sünde. Und das haben wir haben gerade vorhin gesagt, was ist die größte Krankheit, in der wir leben? Was ist die größte Epidemie? Was ist die größte Gefahr, in der wir leben? Ist die Sünde. Weil tatsächlich ist es wahr, sie wird immer zum Ziel führen, wenn sie ausgelebt ist. Und das bedeutet der Tod. Römer 3 macht das ganz deutlich, 23, dass wir alle, die Sündigen, sterben werden daran, wenn es keine Rettung gibt, wenn es keine Umkehr gibt. Und Gott hasst eben die Sünde. In seinem ewigen Ratschluss erkor er nur eine Erwählung aus der Welt, und das ist in Jesus Christus. Jesus Christus ist derjenige, durch den wir Erlösung erfahren können, nur in ihm. Wer Jesus ablehnt, lehnt sich selber ab, könnte man fast sagen. Der hat keine Chance. Johannes 3, schlag mal Johannes 3 auf. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Und da spricht Johannes darüber, schreibt davon. Dem Vers ist uns allen bekannt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist klar. Wir müssen an ihn glauben, wir werden ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Auch klar. Das ist das Ziel, warum Gott den Sohn in die Welt gesandt hat. Und dafür, das ist auch, warum wir ein stilles Leben haben sollen, damit wir genau diesen Sohn verkünden. Aber Vers 18 sagt Folgendes. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der Punkt ist, wenn wir es ablehnen, wenn wir Jesus ablehnen, die Konsequenz dessen ist eben, dass du nicht errettet wirst. Und oft sagen Leute, ach ja, aber wenn Gott ist, wie kann Gott überhaupt welche wie können Leute überhaupt in die ewige Verdammnis gehen? Warum sollen die in die ewige Verdammnis gehen? Er könnte doch alle retten. Und wir gucken oft nicht auf die Gnade. In 2. Petrus 3, Vers 9 spricht Petrus davon. Der Herr zögert nicht, und ihr kennt diese Stelle, zögert nicht die Verheißung hinaus, welche etliches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das die Tatsache ist, dass wir alle die Möglichkeit haben, Buße zu tun, wenn wir das Wort Gottes hören und umkehren durch die Kraft Gottes, die er uns gegeben hat. Aber der Punkt ist, viele lehnen das ab. Viele lehnen das ab in dieser Welt. Und Gott ist so gnädig, dass er uns Raum schafft. Er sagt, er schafft uns, gibt uns Zeit. Das ist diese Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben. Dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, dass wir gerettet werden, wie er auch an anderen Stellen sagt in Timotheus Brief. Er will, dass wir errettet werden. Er will, dass der Mensch errettet wird. Er soll mit Sanftmut und Widerspenstigkeit zurechtweisen. Wir sollen Leute zur Rettung, zur Buße führen, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber was ist die Frage? Was sollen wir denn alles erkennen? Was sollen wir erkennen? Wir sollen erkennen, dass Gott der Gott ist. Wir sollen erkennen, wer Gott ist. Das ist das erste Ziel in unserem Gebet. Wir sollen dafür beten, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie erkennen, wer Gott ist. Dazu müssen wir natürlich das Wort Gottes auch verkünden. Aber dann müssen wir auch mit den Leuten über Jesus Christus sprechen. Jeder von uns hat die Verantwortung, sich zu bezeugen. Ich habe gedacht, wo du vorhin gesagt hast, 1. Petrus 2,15, dachte ich, du meinst 1. Petrus 3,15. Wenn ihr die Stelle mal aufschlagt, da wird nämlich ganz deutlich gesagt, was unsere Verantwortung vor dem Herrn Jesus Christus ist oder unsere Verantwortung als Christen ist in der Gemeinde. 1. Petrus 3, Vers 15. Das ist auch im Kontext des Leidens. Der 1. Petrusbrief spricht ja zu den verfolgten Christen. Und dann sagt er in Vers 14, aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glücklich seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in eurem Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Der Punkt ist, den er sagt, wir sollen immer ein Zeugnis sein für die, die Fragen haben. Die Leute haben Fragen zu jetziger Zeit. Die Leute wollen wissen, wo es langs geht. Das ist eine riesen Ungewissheit in dieser Welt im Moment. Eine Ungewissheit und eine Hoffnungslosigkeit bei sehr vielen. Wir haben die Antwort. Und dann macht Paulus nochmal deutlich, dass wir eine Botschaft haben, die einzigartig ist. Denn es ist ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. Es ist nur eine einzige Botschaft, die wir zu verkünden haben. Es ist nur ein Mittler, der uns wirklich retten kann. Es ist nur einer, der für die Menschen gestorben ist, für die Sünden der Menschen gestorben ist, kein anderer. Und ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei Parteien vermittelt, einen Konflikt löst oder einen Vertrag oder einen Bund zu schließen. Und dieser Bund ist zwischen Himmel und Hölle, basically, oder zwischen Himmel und Hölle. Entweder ist das, der Bund ist zwischen Gott und dem Menschen natürlich, aber das ist die Frage ist ja, wer zwischen Himmel und Hölle entschieden. Wer nicht den Mittler annimmt, der endet in der Verdammnis. Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Frieden, den wir kriegen können. Der Mensch Jesus Christus. Nur ein vollkommener Mensch, Gott, konnte uns Menschen zusammenführen. Und das müssen wir auch verstehen. Kein anderer Mensch hat jemals sündlos gelebt. Und nur Gott konnte, nur Jesus Christus konnte das erfüllen. Und das wurde immer wieder deutlich durch die ganze Geschichte hindurch. Christus hat die Kluft zwischen Gott und den Menschen geschlossen. Er hat die Schuld überwunden, die so tief und breit war wie Himmel und Erde. Er stand mit einem Fuß in der Ewigkeit und mit dem anderen Fuß in der Zeit. Jesus hat Gott und den Menschen verbunden. Und das ist auch, was wir diese Botschaft, die können wir eben weitergeben, dass Jesus Christus wirklich ein neues Leben geben kann. Er hat sich selbst als Lösegeld, sagt er, gegeben, für alle gegeben, das Zeugnis zur rechten Zeit. Lösegeld beschreibt einfach die Wirkung von Christus stellvertretenden Tod. Er hat stellvertretend für alle, und das ist nichts Neues für uns, freiwillig sich hingegeben. Ein Ausdruck, eine Erinnerung an Jesus Aussage, die er getan hat. Er ist das Lösegeld für viele. Er hat für die vielen bezahlt. Matthäus 20, Vers 28 macht das, sagt er, und ich lese das nur mal vor. Matthäus 20, Vers 28, hier steht geschrieben: Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um ein Diener zu sein und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat das schon vorher gesagt, er hat das deutlich gemacht, dass er der einzige Weg ist. Also, was ist für uns so wichtig als Eckstein? Und wenn wir an ein evangelistisches Gebet denken, dann geht das darum, dass wir wirklich erklären, was der Weg zwischen Gott und dem Menschen ist. Dass es der einzige Weg ist, Jesus Christus. Dass wir ihn erklären, dass wir ihn hochhalten, dass wir den Leuten klar machen, dass Jesus sterben musste, damit ihre Sünden vergeben werden können. Und dass sie verstehen, dass sie selber Sünder sind und und ihn erkennen müssen. Und Paulus sagt hier in diesem Abschnitt, denn einer ist Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld hingab, als Zeugnis zur rechten Zeit, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Als Lehrer der Nation im Glauben und in der Wahrheit. Paulus bezeugt hier, dafür ist er eingesetzt worden, dass er das verkünden soll, genau diese Botschaft. Und das ist auch, wo wir immer wieder Zeugnis geben sollen von. Und das ist, wo wir die Leute darauf aufmerksam machen sollen. Er macht deutlich, dass das die wichtigste, die alleinige Botschaft ist, die er hat. Er sagt immer an anderen Stellen, 1. Korinther, wo er sagt, ich weiß nicht als den gekreuzigten Christus. Und das ist, wo wir jetzt zu dieser Zeit uns auch deutlich ausdrücken sollen und ein Zeugnis geben sollen, dass jetzt Jesus Christus im Zentrum ist. Und am Ende sagt Paulus, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Er will, dass die heiligen Männer, und worauf spielt er ab, heilige Männer Hände hochheben. Sind wir jetzt in den charismatischen Verfallen, dass wir sagen, wir müssen heilige Hände hochheben? Nein, darum geht das nicht. Es geht nicht um die heiligen Hände hochheben, sondern es geht darum, dass die Person, die die Hände hochhebt, heilig ist. Ob die nun die Hände hochhebt oder auf den Boden fällt, ist ganz egal. Der Punkt, der wichtig ist hier, dass es heilige Männer sind, dass die Leute selber ein Zeugnis gewesen sind, dass diese Männer, von denen er spricht, ein Zeugnis nach außen hin waren und deshalb beten. Sie haben ein Muster der Fürbitte, die deutlich ist, weil sie ein Leben führen, das auf Jesus gerichtet ist. Paulus' gesamte Argument stammt dass er die Männer betende Männer sind. Und warum spricht er hier nicht von Frauen? Weil die Leitung der Gemeinde, das sind Pastoralbriefe, beide, das ist der 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus, sind Pastoralbriefe. Und er spricht von Männern, die leiten sollen und beispielhaft die Gemeinde anleiten sollen zum Gebet. Und das an jedem Ort. Das schließt natürlich keine Frauen aus, es ist nur das beispielhafte Vorleben. Gottes Plan ist es, dass Männern ihren von Gott gegebenen Führungsrolle in der Gemeinde sie erfüllen und ausführen und ein heiliges Leben führen in Gottseligkeit und Das geht also nicht um die Körperhaltung, was einige versuchen zu sagen, hey, wir müssen heilige Hände hochheben. Darum geht das nicht. Auch wenn das richtig ist. In der Vergangenheit haben die Menschen zu der Zeit oft die Hände hochgehoben, um Gott anzubeten. Aber wir haben auch genauso viele Stellen in der Schrift, wo Leute aufs Angesicht gefallen haben und sich total auf die Erde gelegt haben, um Gott anzubeten. Und der Ausdruck spricht nicht hier von irgendwelcher Heiligkeit, sondern es geht um das Innere, um ihre Haltung, die entscheidende Frömmigkeit, dass sie ihre Hände wirklich in den Himmel strecken, ist einfach nur deshalb, weil sie eine Haltung haben der Anbetung Gott gegenüber. Was für uns wichtig ist in diesem ganzen Aspekt des Gebets, was hier Paulus anmahnt an Timotheus, dass man vor allen Dingen bete, geht darum, dass wir verstehen, dass wir unsere Einstellung als Gemeinde muss eine anbetende Haltung sein. Ob wir in äußeren Konflikten von der Welt stehen, in denen wir jetzt gerade in Konflikten stehen, weil wir nicht uns natürlich die Frage stellen, wie sollen wir damit umgehen mit dieser Pandemie, wie sollen wir überhaupt umgehen mit den wachsenden Konflikten, die in der Welt vor sich gehen, können wir zu jeder Zeit beten. Wir können zu jeder Zeit wirklich Gott anbeten. Es gibt keine Zeit, wo wir eben nicht beten können. Es gibt keine Zeit, wo wir nicht den Herrn suchen können. Luther hat das folgendermaßen gesagt: Ich habe heute so viel zu tun, dass ich heute mir mehr Zeit zum Gebet nehmen muss als sonst. Also das war seine Herzenseinstellung. Was ist unsere Herzenseinstellung? Wenn du betest, bete so, als wenn alles von Gott abhängt. Alles hängt von Gott ab. Und das ist auch, was Paulus hier meinte in diesem Abschnitt. Hängt wirklich alles von Gott ab, wenn du betest. Wir können, wie gesagt, mehr Zeit, mehr auf den Knien erreichen, als was wir erreichen können, wenn wir arbeiten. Das haben viele der Vorläufer in der Gemeinde deutlich gemacht. Die Frage, die wir uns persönlich jetzt stellen können, ist: Wie effektiv ist mein Gebetsleben wirklich? Wie effektiv ist mein Gebetsleben wirklich? Und hier können wir uns wirklich fragen: Ist mein Gebetsleben kraftvoll, weil ich oder kraftlos, weil ich an einer Sünde beständig festhalte? Oder ist es kraftvoll, weil ich wirklich Gott vertraue und ein geheiligtes Leben führe? Ist mein Gebetsleben behindert durch unregelmäßige, ungenügsame Vorbereitung? Lese ich die Schrift? Lese ich die Schrift? Habe ich Gemeinschaft mit dem Heiligen? Bin ich in der Gemeinde und lasse mich erbauen? Sehe ich die Nöte der Menschen? Ist mein Gebetsleben auf einem eigenes Leben bekräftigt, oder bin ich ein Fürbitter für die Anliegen, die Gott auf mein Herz legt? Oder eine andere herausfordernde Frage: Verhungere ich in meinem Gebet, oder lehrt mir mich Gott zu beten durch das Nachsinnen auf sein Wort? Und das macht auch deutlich, wir verhungern im Gebet, wenn wir Gottes Wort nicht lesen. Weil Gottes Wort führt uns auch natürlich zu Gott und einer innigen Beziehung zu ihm. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir einen gewissen Hunger, kriegen wir nicht die nötige Nahrung, die wir brauchen, um richtig zu beten. Mrs. Baxter, eine Ruth Baxter, hat Folgendes gesagt: Ist mein Gebetsleben aufopfernd, kostet es mich Zeit und Energie. Und die Frage ist: Ist es eine Zeit in unserem Leben, wo wir sagen, hey, ich nehme mir die beste Zeit meines Tages, um zu beten? Bei vielen wird das morgens sein, weil sie dann vielleicht noch wach sind. Abends vielleicht schläft man ein beim Gebet. Der Punkt ist, nehmen wir uns wirklich die beste Zeit zum Beten? Es gibt viele Männer, die ein unglaubliches Zeugnis des Gebets waren. Einer von denen ist Robert Chapman, war ein Mann des einen Buches der Bibel. Er lebte zur Zeit von, ich glaube, von Spurgeon und anderen bekannten Missionaren. Er las die Bibel nicht nur, sondern begleitete das Lesen mit ständigem Gebet. Er bewässerte den Boden, auf dem er ging, mit Gebet. Als er das erste Mal durch Spanien reiste, er war ein Mann, der durch Spanien reiste, zu Fuß teilweise, und im ganzen Land keinen einzigen Christen kannte, war er nicht mutlos, sondern vertraute auf Gott. Als er Jahre danach die Türen zum Predigen des Evangeliums geöffnet sah, war er nicht im geringsten überrascht, dass er dafür gebetet und geduldig auf die Antwort gewartet hatte. Ein Soldat, der in Barnstable lebte, berichtet von einem Missionar und dessen Geschichte. Wenn der Soldat im Morgengrauen von einem durchzechten Nächte heimkehrte, begegnete er häufig einem alten Mann, der mit der Bibel in der Hand die Straßen entlang ging. Das war der Chapman. Der alte Mann hielt den Soldaten an und sprach mit ihm über seine Sünden. Jahre später trug die Erinnerung an diese Begegnung mit Chapman zur Bekehrung dieses Soldatens bei. Kleine Sachen, ein Mann, aber wenn wir immer im Wort sind, wenn wir immer Jesus Christus im Zentrum haben, dann werden wir auch solche Gespräche führen. Dann werden wir auch solche Begegnungen haben, wo wir sehen, dass Gott uns leitet. Und dass wir wirklich das umsetzen können, was wir im 1. Petrus 3, Vers 15 geschrieben steht. Und seid allzeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn jemand auf euch zukommt, wie gebt ihr eure Hoffnung weiter? Was ist eure Hoffnung? Was ist eure Hoffnung? Ist eure Hoffnung wirklich Jesus Christus? Ist wirklich das Evangelium im Zentrum? Paulus hat super viel davon gesprochen. Den Philipperbrief fängt er so an, dass er sagt, der ganze Philipperbrief könnte somit überschrieben werden, die Gemeinschaft der Philipper und ihm im Evangelium. Im Evangelium. Weil er ihr überzeugt war, dass sie bereit waren, fürs Evangelium zu leben und zu sterben. Lest euch das mal durch. Lest euch das mal mit der Perspektive durch, wie wichtig das Evangelium war für Paulus und wie oft er für Menschen und für die Gemeinden gebetet hat, dass sie Partner und Zeugen des Evangeliums in ihrer Gegend, in ihrer Stadt sind. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir jetzt auch gerade diesen Morgen weiter anbefehlen. Wir sind uns bewusst, Herr, dass wir eine Botschaft haben, die Menschen retten kann und Menschen rettet. Herr, du hast die Welt überwunden, wir haben es noch nicht. Herr, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen deine Barmherzigkeit, wir brauchen deinen aufopfernden Tod, damit wir der Sünde gestorben sind und dir entsprechend leben. Und Herr, mach uns als Gemeinde zu Betern, Männer und Frauen, die überzeugt sind, dass du Menschen rettest und auch aus unserer Mitte, also auch Verwandte, Freunde, Mitarbeiter und auch die Leute, die in hoher Stellung sind, dass du ihre Herzen verändern kannst, sodass sie dir nachfolgen und dir die Ehre geben. Herr, bau deine Gemeinde und bau dein Reich. In Jesu Namen. Amen.